Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Er schafft es doch tatsächlich immer noch einen draufzusetzen. Dass US-Präsident Donald Trump nicht viel von den meisten Medien hält, die über ihn berichten, dürfte mittlerweile bekannt sein. Heute attestierte er der Zeitung New York Times und TV-Sendern wie NBC oder CNN gar, Feinde des amerikanischen Volkes zu sein. Während ihr Chef zu Hause in Washington also in der eigenen Wutsuppe kocht, wollen seine wichtigsten Kabinettsmitglieder auf ihrer Europatour beweisen, dass das Team Trump doch auch staatsmännisch kann. So landete Vizepräsident Mike Pence heute in München, um bei der Sicherheitskonferenz mal einiges klarzustellen. Über das Ergebnis Eckhard Querner.
Es ist der Tag der Amerikaner. Hoch sind die Erwartungen an den Vizepräsidenten, der mit zwei baugleichen Cadillac-Limousinen vorgefahren war. Mike Pence betrat das internationale Parkett der Konferenz mit einer Mischung aus Kooperationsangebot und Machtanspruch. Zum einen legte er ein glaubwürdiges Bekenntnis zur NATO ab und sprach von der Freundschaft mit Europa. Zum anderen machte er klar, Amerika müsse stark sein, um gegen alle vorzugehen, die sich ihnen in den Weg stellten. Pence forderte die Europäer auch im Namen von US-Präsident Trump auf, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der Präsident erwartet von seinen Verbündeten, dass sie ihr Wort halten. Wir sind der Meinung, dass die Zeit gekommen ist, mehr zu tun. Mehr tun, aber anders, das machte Kanzlerin Merkel klar. Stärke komme durch gemeinsames Handeln. Offen, kritische Töne schlug sie nicht an, warnte die USA aber vor Alleingängen.
Die Herausforderungen unserer heutigen Welt sind von keinem einzigen Staat alleine zu bewältigen. Sie bedürfen gemeinsamer Anstrengungen und daraus ergibt sich für mich die Notwendigkeit multilateraler, internationaler Strukturen, die wir stärken müssen und die wir effizienter machen müssen.
Der russische Außenminister Lavrov warb für engere Beziehungen zwischen Russland und den USA. Gleichzeitig äußerte er scharfe Kritik an der NATO. Die NATO ist eine Institution des Kalten Krieges, sowohl im Denken als auch im Herzen. Und auch dafür ist die Sicherheitskonferenz gut. Ein Treffen zwischen den Vertretern Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands macht Hoffnung auf einen neuen Anlauf für eine Waffenruhe in der Ostukraine. Ab Montag, so die Erwartungen, sollen die Waffen im Konfliktgebiet schweigen. Außenminister Gabriel erklärte, man wolle helfen,
die schweren Waffen aus dem Gebiet zu entfernen, zu sichern und vor allen Dingen dann auch der Mission der OSZE die Möglichkeit zu geben, zu kontrollieren, wo sie sind.
Gegen die Sicherheitskonferenz demonstrierten in München nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen, weniger als erwartet. Die Konferenzkritiker betrachten die Tagung als ein Treffen von Kriegstreibern. Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf der Kundgebungen.
Am Rande der Sicherheitskonferenz in München sprach Kanzlerin Merkel auch mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim. Und zwar über den Fall des Korrespondenten der Zeitung Die Welt, Deniz Yücel. Der sitzt seit Tagen in Istanbul in Polizeigewahrsam, weil er, unter Verweis auf geleakte E-Mails, berichtete, wie die türkische Regierung Kritiker unter Druck setzt. Nun wird ihm unter anderem Datenmissbrauch und Terrorpropaganda vorgeworfen. Yildirim dürften Merkels Worte allerdings wenig beeindruckt haben. Bei einem anschließenden Auftritt in Oberhausen warb er später vor tausenden Anhängern für die geplante Verfassungsänderung in der Türkei, bei dem Präsident Erdogan mehr Macht haben würde. Norbert Hahn.
Hayır, nein. Ein paar hundert Demonstranten haben sich in Oberhausen auf den Weg gemacht, um gegen eine Wahlveranstaltung des türkischen Ministerpräsidenten Yildirim zu demonstrieren. Der soll gleich nebenan sprechen, in der Oberhausener Arena. Çağla Ekici hält nichts davon. Er ist Student, arbeitet manchmal als Reporter für einen regierungskritischen Sender.
Ich kann mir jetzt nicht erklären, wieso kommt er hier hin? Also, wir leben hier in Deutschland. Das ist die Politik hier zu Lande interessiert uns.
Evet, ja. Mehr als 8000 Anhänger sind zur Arena gekommen. Sie denken anders, wollen für das neue Präsidialsystem stimmen. Es geht um Recep Tayyip Erdogan. Er soll mehr Macht bekommen. Gut so, meinen die Befürworter. Denn keine Regierung habe lange gehalten. Richtig regiert wurde kaum seit Atatürks Zeiten.
Es sind mehr als 90 Regierungen gebildet worden und die haben eine Höchstdauer von maximal 17 Monaten gehabt. Das heißt, die Türkei ist für eine Kultur, für eine Regierungsbildung, für eine Koalition leider nicht geeignet.
Für den Ministerpräsidenten heißt das, er wird seinen Job loswerden. Was, meint er, aber plausibel ist. Wir sagen doch nicht umsonst, auf einem Schiff kann es keine zwei Kapitäne geben. Einer ist der Kapitän, der andere ist der Steuermann. Sie jubeln ihm zu für solche Sätze, die zeigen sollen, wie weit man es bringen kann, wenn einer führt und alle zusammenstehen. Herr Kilic mit seinem Enkel Jamurcan, Frauengruppen aus Bremen oder der Gymnasiast aus Duisburg.
Ich finde, dass unser Ministerpräsident uns auch gut und verständlich erklärt hat, was er nach dem Referendum halt gemeint ist mit dem Präsidialsystem, weil es wird ja oftmals falsch aufgegriffen.
Wir haben Allah, wir haben unsere Propheten, Hazreti Mohammed Mustafa und jetzt Tayyip Erdogan.
Draußen läuft noch die Gegendemo. Çalar Ekici macht ein Interview für den Oppositionssender Yol TV. Gesendet wird per Internet. Denn der Satellit ist in der Türkei abgeschaltet, angeblich wegen Beleidigung des Staatspräsidenten. Wird Erdogan bald noch mehr Macht haben? Die Umfragen sind nicht eindeutig. Klar ist nur, der Wahlkampf hat auch in Deutschland begonnen.
Thüringens AfD-Chef Höcke hat einen Monat nach seiner umstrittenen Rede zur deutschen Erinnerungskultur Fehler eingeräumt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis.
Er habe sich in seiner Rede in Dresden von der Atmosphäre mitreißen lassen und die falsche Tonlage gewählt, sagte Höcke auf einem Landesparteitag der AfD Thüringen. Das sei ein Fehler gewesen, für den er sich bei den Parteimitgliedern entschuldigen wolle. In der Rede hatte Höcke unter anderem eine erinnerungspolitische Wende gefordert. Der AfD-Bundesvorstand reagierte mit einem Parteiausschlussverfahren. Der US-Senat hat den Kandidaten von Präsident Trump für die Leitung der amerikanischen Umweltbehörde EPA, Scott Pruitt, bestätigt, trotz heftiger Proteste von Demokraten und Umweltschützern. Pruitts Kritiker werfen ihm vor, den menschengemachten Klimawandel in Zweifel zu ziehen und der Ölindustrie nahezustehen. Sie fürchten, dass unter ihm Umweltrichtlinien zugunsten der US-Wirtschaftsunternehmen zurückgefahren werden. An der Grenze zwischen Mexiko und den USA haben hunderte Mexikaner gegen die Pläne von US-Präsident Trump protestiert, eine Mauer zwischen beide Länder bauen zu lassen. An der Menschenkette beteiligten sich etwa 1.500 Schüler, Studenten und Politiker. Trump will die Mauer errichten, um Drogenhandel und illegale Einwanderung zu bekämpfen. Zahlen solle dafür Mexiko. In Barcelona sind Zehntausende Spanier für die Aufnahme von mehr Kriegsflüchtlingen auf die Straße gegangen. Mehr als 160.000 Menschen zogen vom Stadtzentrum in Richtung Mittelmeerküste. Sie forderten die spanische Regierung auf, endlich ihren Verpflichtungen nachzukommen. Diese hatte der EU vor anderthalb Jahren zugesagt, etwa 16.000 Flüchtlinge aufzunehmen. Tatsächlich ins Land gekommen sind bislang aber offenbar nur etwa 1.000. Proteste auch in Paris. Dort demonstrierten die Menschen erneut gegen Polizeigewalt. Am Rande kam es zu Ausschreitungen. Demonstranten warfen Steine, die Polizei setzte Tränengas ein. Anlass der Unruhen ist die umstrittene Festnahme eines 22-Jährigen vor zwei Wochen. Er soll dabei von Polizisten schwer misshandelt worden sein.
Als 1951 die erste Berlinale lief, unter dem Motto Schaufenster der freien Welt, da ging der Goldene Bär für den besten Film noch an einen populären Trickfilm, Disneys Cinderella. Über die Jahre wurde das Festival dann immer politischer, Gesellschaftskritik als Markenzeichen. Aber natürlich bemühte man sich dabei auch weiterhin um Glamour und Stars auf dem roten Teppich. Auch wenn zum Abschluss der 67. Berlinale nun bei der Vergabe der Bären manchmal der Durchblick fehlte. Christine Joachim.
Halt, halt, stopp. Anke. Was machen wir jetzt?
Selbst der Festivalchef Dieter Koslik schien in diesem Jahr etwas von der Rolle.
Du kannst einfach sagen, vielen Dank.
Denn ein Liebesfilm gewinnt die diesjährige Berlinale. Die Ungarin Ildikó Inyeri erzählt in On Body and Soul die Geschichte zweier Arbeitskollegen, die herausfinden, dass sie sich in ihren Träumen als Hirsch und Reh treffen. Eine feine, poetische Studie über die Ängste zweier Menschen, die es schaffen, Zutrauen zueinander zu finden. Leise, unsentimental und unpolitisch und damit für die Berlinale eine untypische Entscheidung. Diesen Film versteht man nur mit einem großen Herzen. Und Gott sei Dank gab es bei dieser Berlinale dieses große Herz. Bester männlicher Darsteller wird Georg Friedrich. Die Spannung, die er ausstrahlt beim Spielen, mache den Film aus, so die Begründung der Jury. In Helle Nächte spielt er einen Vater, der versucht, die Beziehung zu seinem Sohn zu kitten.
Aber ich habe ja sowieso nichts zu entscheiden.
Und ich habe keine Lust mehr, über jede Kleinigkeit mit dir zu diskutieren, verstanden?
Du hast mir gar nichts zu sagen.
Auch er scheint von dieser Entscheidung so überrascht zu sein, dass er erst einmal sein Kaugummi loswerden muss.
Ja, und jetzt stehe ich da. Und möchte nur so vielen Leuten danken.
Er galt als einer der Favoriten. Aki Kaurismäki bekommt den Silbernen Bären für beste Regie. In The Other Side of Hope strandet ein syrischer Flüchtling in Finnland. Kaurismäkis Bilder, simpel, aber präzise.
Wanna work, Colin? Yes, very much.
Die Botschaft humanistisch, Menschen müssen zusammenhalten, um Mensch zu bleiben. Auch hier wieder Chaos beim Dankesagen, die Trophäe als Mikro. Trotzdem ein schöner Abschluss für den finnischen Regisseur, einer der ganz Großen, der jetzt mit dem Filmemachen aufhören will.
Und wir machen weiter, und zwar mit dem Sport und damit zum Fußball. Es wäre natürlich irreführend, Bayern München als Fahrstuhlmannschaft zu bezeichnen. Aber derzeit spielen sie ein solches Auf und Ab, entweder auf höchstem Niveau mit brillanter Leichtfüßigkeit, wie zuletzt in der Champions League, oder sie rumpeln sich mit mehr Glück als Verstand zu mühevollen Punktgewinnen, wie zuletzt mehrfach in der Bundesliga. Okan Gundel, welche Bayern gab es denn heute zu bewundern bei diesem ganzen Auf und Ab?
Ja, also eher Letzteres. Also ein Ab war das heute. Aber mit dem verlässlichen Bayern-Dusel. Man hatte den Eindruck, dass das Spiel in Berlin erst dann abgepfiffen wird, wenn die Bayern endlich den Ausgleich machen. Und das hat bis zur 6. Minute der Nachspielzeit gedauert. Bis dahin sah alles nach einem wunderbaren Fußballtag für Hertha und all ihre Sympathisanten aus. Die Sensation war zum Greifen nah. Und das in einem ausverkauften Stadion in Festtagsstimmung. Aber eben auch der sogenannte Bayern-Dusel hatte irgendwie den Weg ins Olympiastadion gefunden.
Tumultartige Szenen mit dem Schlusspfiff im Berliner Olympiastadion. Rudelbildung und deftige Diskussionen. Die Berliner fühlten sich verschaukelt. Erstens, weil sie die Nachspielzeit mit 5 Minuten unverhältnismäßig lang empfanden. Zweitens, weil aus 5 Minuten eine 6. wurde, in der die Bayern durch Robert Lewandowski zum späten 1:1 Ausgleich kamen.
Wir sind einfach überzeugt, dass wir es immer noch hinbekommen, dass wir immer das Spiel noch drehen können oder eben den Ausgleich schießen können. Und der Glaube daran versetzt manchmal Berge, wie man so schön sagt. Und die Überzeugung daran, dass man immer noch ein Tor machen kann, die hat, glaube ich, jeder einzelne Spieler. Das hat man heute auch gesehen.
Hertha BSC ging durch Vedat Ibisevic nach 21 Minuten in Führung. Bis zur letzten Minute sahen die Berliner wieder sichere Sieger aus.
Ich finde, wir haben für unsere Verhältnisse ein überragendes Spiel gemacht, wie gesagt, und haben einfach einen Sieg gegen so eine Mannschaft heute verdient.
Nach 8 torlosen Spielen endlich wieder ein Erfolgserlebnis für Herthas Torjäger Ibisevic. Für den Sensationssieg reichte dieser Treffer allerdings nicht. Mit einem der spätesten Tore in der Bundesliga-Geschichte kamen die Bayern sprichwörtlich in allerletzter Sekunde zum 1:1 Ausgleich.
So ist das manchmal. Eine Erkenntnis des 21. Spieltags ist die, dass Borussia Dortmund auch ohne die einmalige Unterstützung der Fans auf der Südtribüne gewinnen kann. Nach der Diffamierung der Leipziger Fans beim letzten Heimspiel hatte der DFB eine Kollektivstrafe ausgesprochen. 25.000 Fans auf der sogenannten Süd mussten heute gegen Wolfsburg draußen bleiben.
So wie hier sah es heute Nachmittag in vielen Kneipen und Biergärten in Dortmund aus. Der Ansturm der Südtribünen-Fans, der fiel aus. Die Anhänger blieben wohl einfach zu Hause. Im Stadion ein ungewohntes Bild. Die gelbe Wand heute, die graue, die stumme, die leere Wand.
Man hat dann auch gesehen, in der zweiten Halbzeit, wenn du nicht auf die leere Süd spielst, sondern hier auf ein Tor mit Zuschauern dahinter, dann fällt es auch noch mal ein bisschen einfacher, vor allem, weil wir ja auch so viele Chancen hatten. Und ansonsten, klar, die Süd hat sehr gefehlt und bin froh, wenn sie wieder voll ist.
Der BVB spielte in der ersten Halbzeit auf die leere Südtribüne und das mit viel Tempo und Leidenschaft. 20. Minute, Piszczek spitzelt den Ball in die Mitte und Wolfsburgs Bruma mit dem Eigentor. Die 56.900 Zuschauer in Dortmund sahen nach dem Wechsel einen BVB, der schnell die Entscheidung suchte. Lukas Piszczek traf per Kopf zum 2:0 in der 48. Minute. Sein 5. Saisontreffer bereits. Der Pole ist der torgefährlichste Abwehrspieler der Liga. Den Schlusspunkt in der ziemlich einseitigen Partie setzte Dembélé nach Vorarbeit des überragenden Piszczek. Doch in Erinnerung bleiben wird das Spiel natürlich wegen der 25.000 Fans, die heute nicht dabei sein durften.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Mainz verliert gegen Werder 0:2, Hoffenheim schlägt Darmstadt 2:0, Frankfurt-Ingolstadt 0:2 und der HSV und Freiburg trennen sich 2:2. Bereits gestern unterlag Augsburg Leverkusen mit 1:3, morgen spielt Gladbach gegen Leipzig und Köln empfängt Schalke. Die Tabelle, die Bayern weiter Spitzenreiter vor Leipzig, Dortmund und Hoffenheim punktgleich, Frankfurt und Berlin auf den Europa-League-Plätzen. In der zweiten Hälfte bisher keinerlei Bewegung. Spannend ist es ganz unten, der HSV noch vor der Abstiegszone, Werder auf dem Relegationsplatz vor Ingolstadt und Darmstadt. Ja, und damit sind wir beim Wintersport und bei Rodlerin Nathalie Geisenberger. Die machte heute die Fünfe voll und sicherte sich beim Weltcup in Seoul zum 5. Mal in Folge den Gesamtweltcup. Hut ab vor dieser Leistung. Und immerhin zum 2. Mal feierten Toni Eggert und Sascha Benneken den Gesamtweltcup bei den Doppelsitzern. Ein Sieg bei der Olympia-Generalprobe machte es möglich. Keine Medaille dagegen gab es für Bobpilotin Mariama Jamanka bei der WM in Königssee. Mit Anschieberin Annika Drazek fuhr die Europameisterin auf Platz 4. Und damit blieben die deutschen Bobfahrerinnen erstmals in der WM-Geschichte ohne Edelmetall.
Enttäuschung für die deutschen Biathlonherren bei der WM-Staffel in Hochfilzen. Nur Platz 4 für Simon Schemp und Co. Dabei sah es zu Beginn gut aus, als Erik Lesser durch ein starkes Rennen in Führung ging. Benedikt Doll musste dann insgesamt 4-mal nachladen. Das deutsche Team fiel auf den 7. Platz zurück. Ann Pfeiffer schob die Staffel erneut nach vorne auf den 4. Rang. Aber dann fiel die Entscheidung gegen das deutsche Team, als der Österreicher Dominik Landertinger Schlussläufer Simon Schemp enteilte und die Bronzemedaille für den Gastgeber holte. Weltmeister wurde das russische Team vor Frankreich und Österreich. Deutschland nur 4.
Tja, und Platz 4 steht im Sport für Blech. Und im Lotto reichen 4 Richtige meistens auch nicht zum ganz großen Glück. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 17, 20, 24, 25, 27, 41. Die Superzahl ist die 9. Pardon. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, das Wochenende ist in wenigen Minuten zur Hälfte rum. Bleibt die Frage, wie wird das Wetter zur zweiten Hälfte, Carsten Schwanke?
Ich fange mal mit den guten Nachrichten an, Ingo Zamperoni. Sonnenschein ist auch dabei, leider nicht für alle. Wir haben es mal auf einer Karte verdeutlicht, wo es sehr sonnig wird. Mehr als 6 Stunden Sonnenschein erwarten wir morgen im Schwarzwald auf der Schwäbischen Alb. In den Alpen drin, dort gibt es ein Traumwetter am morgigen Sonntag und auch im Alpenvorland. Aber auch allgemein in der Südhälfte wird es morgen ein paar Lichtblicke in Form von 2 bis 6 Stunden Sonnenschein geben. Zum einen deshalb, weil sich hier die Nebelfelder erst auflösen müssen. Zum anderen deshalb, weil auch neue Wolken hinzukommen. Und Wolken sind leider das Thema für den großen Rest, für die Mitte und für den Norden. Und Regen ist dann auch noch dabei. Dabei ist es aktuell verbreitet sogar sternklar draußen. Das gilt vor allem aktuell für die gesamte Westhälfte. Später wird es auch in der Osthälfte auflockern. Aber im Verlauf der Nacht kommt dann schon erster neuer Regen hier im Norden in Schleswig-Holstein und an der Ostseeküste an. Übrigens in der zweiten Nachthälfte bilden sich dann vor allem in Flussnähe im Süden teils dichte Nebelfelder. Die Temperaturen morgen früh liegen in der Südhälfte bei Aufklaren im frostigen Bereich. In der Nordhälfte im frostfreien Bereich. Morgen Vormittag starten wir dann mit genau dieser Aufteilung. Wir haben schon die vielen Wolken im Norden, auch schon vor allem im Nordwesten, den einsetzenden Regen. In der Mitte wird es anfangs noch trocken sein mit einigen Sonnenstrahlen. Im Süden haben wir vor allem in den frühen Vormittagsstunden dichten Nebel, der sich allerdings dann bald auflösen wird. Und dann geht es hier am Nachmittag vor allem auf den Bergen sehr sonnig weiter, während wir im Verlauf des Nachmittags den Regen dann auch am Nordrand der Mittelgebirge finden werden. Erst später hört es im Nordwesten wieder auf zu regnen. Die Temperaturen erreichen im Regen nur 5 bis 7 Grad, bei Sonnenschein im Südwesten bis zu 12 Grad. Der Wind weht aus südwestlichen Richtungen, meist mit Stärke 3 bis 5. Zu den weiteren Aussichten. Am Montag kommt im Norden Deutschlands das nächste Regengebiet heran, bei ähnlichen Temperaturen. Im Süden bleibt es zwar noch trocken, aber es wird mehr Wolken als Sonne geben. Und am Dienstag liegt dann genau dieser Montagsregen, der liegt dann am Dienstag im Süden. Dafür scheint dann endlich auch mal wieder im Norden die Sonne. Insgesamt vom Winter keine Spur, es geht mild weiter.
Carsten Schmalke, vielen Dank für diese Aussichten. Das war's von uns zu später Stunde. Hier folgt jetzt das Wort zum Sonntag und die Tagesschau bringt Sie um 1:35 Uhr dann wieder auf den neuesten Stand. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.